Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, man kann den Karfreitag so oder so sehen. Für viele ist Karfreitag ein öder Feiertag, man weiß nicht so recht, was man machen soll, zumal der Karfreitag ja in Deutschland noch ein stiller Feiertag ist. Es gibt keine offiziellen Tanzveranstaltungen. Früher, da war der Karfreitag sogar mal der höchste Feiertag bei den Evangelischen. Und die Katholiken, sie haben den Karfreitag als strengen Fastentag gesehen. Es gab da sogar so einen alten Aberglaube, der hat gesagt, wer an Karfreitag Fleisch isst, der bekommt Warzen. In England, da heißt dieser Tag Good Friday oder aber auch Black Friday. Also guter Freitag oder schwarzer Freitag. Und man kann ihn also so oder so sehen. Und die Frage ist, Karfreitag ein guter Tag oder ein schwarzer Tag? Sollen wir also heute jubeln? Oder sollen wir eher bedeckt uns verhalten, leise Gespräche? Dunkle Kleidung, ernste Blicke, das kommt auf die Perspektive an. Wenn man das Johannesevangelium liest zu der Passions-, Leidens-, Kreuzigungsgeschichte, dann stellt man fest, dass Johannes das etwas anders erzählt als die anderen Evangelisten. Auf eine ganz spezielle Art, denn er lässt vieles weg. Er lässt die ganzen, quasi die seelischen Qualen, davon berichtet er gar nichts. Auch nicht von diesem Ruf Jesu, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Kein verzweifelter Schrei, sondern er erzählt die Geschichte auf eine hintergründige Art und Weise. Und das ist so ähnlich wie hier bei diesem Glasfenster in der Kirche. Wenn man dieses Glasfenster von außen, wenn man von außen an die Kirche läuft, dann sieht dieses Glasfenster irgendwie grau aus, unscheinbar, eben ein Fenster mit ein paar Farben, langweilig. Aber wenn man hier reinkommt in die Kirche und wenn man hier jetzt nach vorne schaut und sieht von innen dieses Bild, dann kommt es in den herrlichsten Farben zur Geltung, dann sieht man dieses ganze Kunstwerk, diese ganze Pracht, wie Jesus dasteht, hier mit diesen offenen Armen, kommt her zu mir, ihr Mühseligen und Beladenen. Und mit Johannes können wir die Kreuzigung von Jesu also von außen oder auch von innen betrachten. Von außen betrachtet, da war seine Hinrichtung eines Unschuldigen, das war ein Drama, eine Tragödie. Oder wir können auch hineingehen, wie hier in die Kirche, und emporschauen. Und dann werden wir viel mehr sehen. Es geht also heute um die Außen- und um die Innensicht. Und ich möchte heute mit euch zwei Durchgänge machen. Erster Durchgang, die Frage, Pechvogel oder Planerfüller? Pechvogel oder Planerfüller. Von außen betrachtet könnte man denken, Jesus hatte Pech. Er hat zwar die besten Absichten gehabt, aber er ist eben gescheitert. Er hat sich verspekuliert, er hat nicht die massenpsychologischen Phänomene richtig eingeschätzt. Er hat nicht einkalkuliert, dass die frommen Führer Angst hatten um ihren Einfluss und dass sie da über Leichen gehen. Ganz zu schweigen natürlich von den machtbesessenen und korrupten Politikern. Und so wird Jesus dann eben verhaftet, so wird er dann zum Tode verurteilt und gekreuzigt. Und das ist die Außensicht. Aber Johannes führt uns jetzt nach innen. Und dann sagt Johannes, jetzt Leute, schaut mal genauer hin. Seht ihr das nicht? Das alles geschah nach der Schrift, auf dass die Schrift erfüllt würde. Die Soldaten, die würfeln um das Kleid, die fühlen sich stark, sie fühlen sich mächtig. Aber sind sie das wirklich? Ich sage euch, damit erfüllt sich die Schrift. Im Psalm 22 heißt es, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand das Los geworfen. Die Soldaten, sie denken, sie würfeln. Dabei sind sie nur Würfel in der Hand Gottes. Oder Jesus dürstet, Jesus hat Durst und er hat wirklich Durst. Aber auch das muss geschehen, dass die Schrift erfüllt würde. Psalm 69, 22. Sie geben mir Galle und Essig zu trinken für meinen Durst. Und da wird deutlich, hier führt ein anderer, ein Großer, die Regie. Hier hat ein anderer das Zepter in der Hand, denn die Frage ist doch auch, wer hat denn dem Pilatus die Hand geführt, als er auf dieses Brett geschrieben hat, Jesus von Nazareth, König der Juden. Unvorstellbar, dass der selber da drauf gekommen ist, sondern er wird unfreiwillig zum Propheten. Hier führt Gott Regie. Hier, da geht es nach der Schrift, nach dem Alten Testament. Das ist das Drehbuch, danach spielt sich das ab. Und das ist die erste Auskunft über Jesus am Kreuz. Hier ist Gott selber am Werk. Nicht, weil Menschen irgendwie sich Jesus bemächtigt haben. Vordergründig sieht das so aus. Vordergründig sieht das aus nach der Katastrophe eines gescheiterten Menschen. Aber wenn du nach innen gehst, wenn du von innen nach oben schaust, dann siehst du Gott am Werk. Jesus war nicht der größte Pechvogel, sondern er war der Planerfüller Gottes für alle Welt. Und das ist der erste Durchgang. Der zweite Durchgang, war Jesus ein Justizopfer oder war er das Sündenopfer? Justizopfer, Sündenopfer. Von außen betrachtet könnte man wieder sagen, ja, Jesus wurde Opfer der Justiz. Er wurde unschuldig verurteilt, er wird entehrt, falsche Zeugen, er stirbt grausam und alles furchtbar sinnlos. Und dann sagte Johannes, und jetzt kommt mit nach innen. Schaut empor, schaut genauer hin, denn wann stirbt denn Jesus? Jesus stirbt in der Stunde, in der im Tempel die Lämmer für das große Passahfest geschlachtet werden. Und das ist kein Zufall. Schon Johannes der Täufer hat über Jesus gesagt, siehe, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und deswegen wird er jetzt getötet, in dieser Stunde, da, wo in Jerusalem im Tempel die Lämmer geschlachtet werden. Im ersten Johannesbrief wird es dann heißen, das Blut Jesu macht uns rein von aller Sünde. Jesus, das Passahlamm. Was heißt das? Für die damaligen Hörer und auch Leser, für jüdische Ohren, da hat es sofort geklingelt. Ja, Passa, das erinnert an die Befreiung aus Ägypten, aus der Sklaverei. Gott holt sein Volk mit Mose heraus aus der Sklaverei. Und Passa, das heißt eben auch Verschonung. Denn bevor es aus Ägypten rausging, da sollten sie an diesem Abend dieses Lamm, jedes jüdische Familie, dieses Lamm schlachten. Und dann sollten sie die Türpfosten mit diesem Blut bestreichen. Und dann ist in dieser Nacht der Gerichtsengel, der Todesengel durch Ägypten gegangen und in jedem Haus sind die Erstgeborenen gestorben, nur nicht in den Häusern, die mit diesem Blut bedeckt waren. Da geht es um Verschonung vor dem Gericht. Und das heißt doch schon, da wird deutlich, wer unter dem Kreuz steht, wer unter dem Blut von Jesus Christus steht, unter seinem Schutz, der wird beschützt vor dem Gericht Gottes. Der wird nicht im ewigen Tod landen. Und deswegen, wenn wir nachher das Abendmahl feiern, Christi Blut für dich vergossen, da bist du sicher. Da bist du gerettet. Da bist du wirklich zu Hause. Und das ist das Geheimnis, sagt der Johannes, das ist das Geheimnis. Dieser Jesus ist für uns das Opfer für unsere Sünden. Und wozu Sünder fähig sind, das wird ja unter diesem Kreuz deutlich. Da wird deutlich, was in uns Menschen an Bösem steckt, an Abgründen, an Tiefen. Und es ist ein Irrtum zu denken, ja, das waren eben diese Menschen damals. Die schlimmen Juden. Man weiß ja, was in der Geschichte für schlimme Folgen daraus gezogen wurden. Oder die schlimmen Römer. In der Matthäus-Passion, da heißt es in einem Choral, was ist die Ursache aller solcher Plagen? Ach, meine Sünden haben dich geschlagen. Ich, ach Herr, Jesu, hab dies verschuldet, was du erduldet. Und woran sich diese Schuld zeigt, das illustriert der Johannes durch seine Fassung der Kreuzigung, nämlich indem ja Pilatus zu einem unfreiwilligen Propheten wird. Er schreibt dieses, er hängt dieses, lässt dieses Schild anfertigen und ans Kreuz hängen, Jesus aus Nazareth, König der Juden. Und die Leute sagen, wir wollen nicht diesen König. Ändere die Schrift. Weg mit diesem Schild am besten. Wir wollen nicht König. Sie sagen sogar, wir haben nur einen Kaiser, das ist der Kaiser in Rom. Und das heißt, sie wollen nicht, die Menschen wollen nicht, dass Jesus ihr König ist. Sie wollen lieber den Kaiser. Sie wollen nicht Jesus vertrauen, sondern sie zanken sich unter dem Kreuz noch um diesen Text. Und das heißt, Jesus ist der König, den wir Menschen zurückweisen. Jesus soll unser König sein. Ja, wenn er das sein soll, dann würde es auch bedeuten, dass wir seinen Willen tun. Wenn Jesus unser König sein will, dann heißt es, dann sollen wir so leben, wie er das will. Dann sollen wir nicht gierig sein und nicht sorgenvoll. Nicht mit Gedanken und Blicken die Ehe brechen. Nicht ichbezogen, rücksichtslos leben. Nicht dem Hass Raum geben, sondern dienen, das Gute von Gott erwarten, uns nicht über andere erheben. Und diesen König, den weisen wir zurück. Dann sagen wir, dann lieber Cäsar. Dann lieber Mammon. Dann lieber Auge um Auge. Zuerst komme ich. Ich, mir, mein Leben, mein Bauch, mein Geld, meine Zeit, alles mir. Das steckt in uns drin. Und so schachern sie noch unter dem Kreuz um das Gewand von Jesus, suchen ihren Vorteil. Und wenn man das so hört, auch jetzt heute wieder in dieser Fassung, wo wir gehört haben, da kann man sagen, ja, leider gibt es solche gottlosen Menschen bis heute. Es gibt so gottlose Menschen, herzlose, gefühllose, gewissenlose, zynische, brutale Verbrecher, Mörder, Kinderschänder, Diebe, Betrüger. Und da fällt es uns überhaupt nicht schwer zu sagen, ja, da sehen wir die Sünde und da sehen wir den Sünder. Aber wir mit unserem normalen, unspektakulären Leben, wir sind doch ganz anders. Klar, jeder hat ein paar Macken, das geben wir schon zu. Aber im Grunde haben wir doch auch viele liebevolle Seiten und hilfsbereite Seiten. Das heißt dann, brauchen wir also keine Vergebung? Doch, sagt Jesus im Neuen Testament. Doch, sagt Gott im Alten Testament. Doch, sagt Paulus in seinen Briefen. Doch, wir brauchen Vergebung. Aber weshalb? Nun, ihr seid ein Gedanke Gottes. Ihr seid ein Gedanke Gottes und Gott hat euch euer Leben geschenkt und hat eine Fülle von Gaben, Fähigkeiten, Möglichkeiten, Geld und Besitz in euer Leben hineingelegt, dass ihr das auch in seinem Sinne verwaltet. Und er hat gesagt, ich bin euer himmlischer Vater. Ich habe gute Absichten, einen guten Plan mit eurem Leben. Fürsorglich, großzügig. Und was macht ihr? Ihr lauft davon, habt den Rücken mir zugewandt. Und das machen die einen ganz hochanständig. Die sagen dann einfach, wir schaffen das alles ohne Gott. Die anderen, die machen das ein bisschen unmoralisch. Und die Dritten, die sagen einfach, Gott ist tot, gibt's gar nicht. Und die anderen wieder, die machen das, indem sie einfach Gott den guten Mann sein lassen. Und das nenne ich den Alltagsatheismus. Das ist nicht der kämpferische Atheismus, ja, von Leuten, die gegen Gott kämpfen und versagen, ja, gibt's nicht und versuchen Argumente zu finden. Sondern ich nenne das Alltagsatheismus. Und viele, die sich Christen nennen, sind nämlich eigentlich im Grunde Atheisten. Warum? Weil nämlich Gott im Leben nicht die Nummer 1 ist, sondern weil Gott vielleicht die Nummer 3 ist oder die Nummer 5 oder die Nummer 10. Und das heißt, dann sagen wir, ja, wir versuchen schon einigermaßen anständig zu leben, aber wenn es wirklich um Entscheidungen im Alltag geht, da frage ich nichts nach Gott, da frage ich nichts nach Jesus, da frage ich nichts nach den Geboten, da mache ich das, was mir passt, und da mache ich das, was alle anderen eben auch tun. Und wenn wir nicht auf Gott hören, nicht Gott fragen, nicht in Gemeinschaft mit Gott leben, dann heißt es doch, die Beziehung ist gestört. Und das ist genau das, was Sünde meint, denn Sünde ist eigentlich kein moralischer Begriff, sondern Sünde heißt in der Grundbedeutung eigentlich hier ist ein Beziehungsproblem, ein Kontaktproblem, ein Beziehungsproblem, eine Beziehungskrise. Das heißt, die Beziehung von uns Menschen zu Gott ist nicht so, wie es am Anfang war und wie es Gott sich gedacht hat. Und deswegen heißt es dann in Bachs Johannespassion, ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden des Sandes an dem Meer, die haben dich erregt, das Elend, das dich schlägt und das betrübte Marterheer. Nun ist es so, Gerechtigkeit erfordert ein gerechtes Urteil. Sünde ruft logischerweise Gericht hervor. Und weil wir alle Sünder sind, müsste eigentlich das Gericht Gottes jeden von uns treffen. Und jetzt kommt eben Karfreitag. Und da wechselt Jesus mit uns die Position. Da wechselt er den Platz. Da wird er das Schlamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Da macht Gott die Sache mit sich selber aus. Er ist einerseits der heilige Gott, der nicht einfach sagt, Schwamm drüber, alles unter den Teppich kehren. Das geht nicht. Er sagt, Sünde muss verurteilt werden. Aber das Urteil wird nicht an uns vollzogen, sondern das Urteil wird am eigenen Sohn, wird an Jesus vollzogen. Das heißt, er nimmt die Sünde auf sich. Er hat wahrlich das Kreuz zu tragen, wo sich alles ansammelt, was du und ich und die ganze Menschheit je getan haben. Alle Sünden von Adam bis zum letzten Menschen, der leben wird, alle Sünde in diesem Moment auf Jesus. Und deswegen wendet sich Gott ab von dieser unglaublichen Dreck, einer Sünde einer ganzen Menschheit. Und Jesus sagt, mein Gott, warum hast du dich abgewendet? Warum hast du mich verlassen? Jesus hängt dort, von Menschen verlassen, von Gott verlassen, für unsere Sünde. Und das alles nur aus Liebe, dass nicht wir am Ende dastehen im Gericht und verurteilt werden. Und deswegen, Jesus nimmt alles auf sich. Und so war es von Anfang an geplant. Das ist die geheime Regie Gottes. Das wird bei Johannes ganz deutlich. Und deswegen sagt dann Jesus am Ende, oder ruft er aus, es ist vollbracht. Und es ist vollbracht heißt nicht, es ist jetzt zu Ende oder es ist jetzt überstanden, sondern das heißt, jetzt ist es erledigt. Der Auftrag ist erfüllt. Gott ist am Ziel. Das, was schon ganz am Anfang schon von Weihnachten her deutlich wurde, das ist der Auftrag, das Ziel, der Auftrag erledigt. Und was heißt das? Das heißt, dass dort an diesem Kreuz das Gericht Gottes stattgefunden hat. Das Urteil ist gefällt, die Strafe vollzogen, das Opfer gebracht. Das Schwerste ist getan. Und deswegen müssen wir jetzt nicht mehr versuchen, irgendwie uns bei Gott lieb Kind zu machen, irgendwas gut zu machen, sondern wir schauen auf das Kreuz. Und wir sagen, danke Jesus, danke, dass du meine Schuld getragen hast. Alles getan, das Schwerste ist getan, ein für alle Mal. Alle Schuld, komplett, alles kann uns vergeben werden, wenn wir auf Jesus schauen und wir sagen, danke Jesus, dass du das für mich getan hast. Das nehme ich an, dass du die Position gewechselt hast mit mir. Und was heißt das? Das heißt, dass Jesus nicht gegen dich, sondern für dich gestorben ist. Und das heißt, dass der Preis bezahlt ist, dass das Opfer gebracht ist, dass Sünde, Tod und Teufel besiegt sind. Vielleicht denkst du, dass Gott manchmal die Übersicht verliert und die Kontrolle in deinem Leben. Dann schau aufs Kreuz. Auch in den dunklen Stunden, wo alle anderen denken, das ist ein Chaos, ein Schicksal, da hat Gott und da hat Jesus jeden einzelnen Augenblick in der Kontrolle. Es läuft nichts nach Zufall, nichts nach irgendwelchen Dingen. Schicksal. Gott hat die Fäden in der Hand. Vielleicht denkst du aber auch, du bist nicht gut genug. Vielleicht quälst du dich mit Lasten der Vergangenheit. Vielleicht irgendwas, was du getan hast. Vielleicht auch etwas, was dir angetan wurde. Dann schau auf Jesus. Er trug unsere Krankheit, er trug unsere Schmerzen, unsere Last. Er hat alles getragen an deiner Stelle. Oder vielleicht denkst du auch, am Ende wird der Tod, am Ende wird die Krankheit, der Tod wird gewinnen, Schmerz kein Ende finden. Dann schau nochmal auf Jesus. Er ist der König. Und der König, der regiert. Und er regiert und am Ende gibt es keine Krankheit, keine Schmerzen, keine Tränen, keinen Tod mehr, egal wo du auch jetzt durch musst. Und deswegen, liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, man kann Karfreitag so oder so sehen. Man kann ihn von außen sehen oder man kann ihn von innen sehen. Von innen wird klar, es ist der Good Friday, der gute Freitag. Und es gibt auf den Bermudas eine alte Tradition, nämlich da lässt man an Karfreitag Drachen steigen. Und die Christen auf den Bermudas, die sagen, die Form des Drachens und dann quasi dieses Kreuz, wo das Papier dann drüber gespannt ist, das erinnert an Jesus, an das Kreuz. Und dann werden diese Drachen steigen gelassen. Und das heißt, das Holz steigt von der Erde in den Himmel. Das heißt, Karfreitag schaut schon hinüber nach Ostern. Wenn der Gekreuzigte aufersteht als König. Und alle, die Karfreitag von innen betrachten, die sagen Amen.